Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. So steht es über dem Bußtag. Ein Tag eingesetzt, um Raum zur Besinnung und zur Umkehr zu geben. Wir sind ja in der Regel viel und mit vielem beschäftigt und ständig in Bewegung. Es ist nicht immer gut, immer so weiterzumachen und weiterzudenken wie bisher. Es braucht Besinnungspausen. Und gut, wenn Sie diesen Tag so nutzen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wenn jemand falsch fährt, ändert er das ja nicht dadurch, dass er aufs Gaspedal drückt. Und wenn jemand falsch handelt, wird das nicht dadurch gut, dass er das Falsche noch besser und effektiver tut. Und wenn jemand falsch denkt, wird das nicht richtig dadurch, dass viele oder alle so denken. Anhalten, um sich zu besinnen, das könnte notwendig sein und manche Not wenden. Wer hat das nötig? Nur die anderen? Oder auch wir? Nur die Gesellschaft? Oder auch die Kirchen? Flüchtlinge in nicht gekannten Zahlen kommen nach Deutschland. Was bedeutet das? Es finden Umwälzungen im großen Maßstab statt. Wie ist das einzuordnen? Wie und wo ordnen wir uns ein? Und wie können oder sollten wir uns dazu verhalten? Darum soll es heute gehen. Ich versuche, mich kurz zu fassen und zu konzentrieren. Deshalb stehen einige Details nur in den Fußnoten. Ich lasse das mündlich weg. Es könnte interessant sein, das nachzulesen. Sie finden das im Internet oder können Sie es ausdrucken lassen, auch bei uns. Der Vortrag wird trotzdem einiges an Zeit kosten und wir passen den Gottesdienst dem an. Ich beanspruche in keiner Weise Unfehlbarkeit. Einiges allerdings sollte sehr klar sein oder ist sehr klar. Dort wünsche ich mir Einmütigkeit. Anderes sind eher Fragen oder Ahnungen, die Fragen lassen. Und das dürfen Sie gerne anders sehen. Es sind auch einige Anstöße dabei, und zwar vermutlich für alle Seiten und Positionen. Darüber können Sie sich ärgern. Oder daran weiterdenken. Oder noch besser, sich Klarheit von Gott darüber erbitten. Wollen wir Gott bitten, dass er uns und unser Land wach macht. Wach auf, du deutsches Land. Liebe Gemeinde, wer flieht, wer treibt, was wird getrieben? So in etwa das Thema für heute. Und ein erster großer Punkt, der Versuch einer Einschätzung der geistlichen Lage Deutschlands. Und da habe ich einen ersten Punkt, Nebel. Was geht ab in Deutschland? Es ist ja schwer durchzusehen. Es ist wie im Nebel. Orientierung schwierig. Mir kommt es so vor, als wäre Deutschland von verschiedenen Nebeln geistig und geistlich eingehüllt. Da scheint es süße, berauschende Nebelschwaden zu geben. Sie nehmen Nüchternheit und Durchblick, aber sorgen dafür, dass man sich gut fühlt, euphorisch, angetrieben und begeistert, zum Beispiel als jemand, der endlich Gutes tun kann. Menschen vereinigen sich in diesem Nebel und packen die Herausforderungen an, die sie sehen, wollen diese Aufgaben in gutem Glauben und mit viel Liebe und Enthusiasmus lösen. Das nötigt großen Respekt ab und ist Grund zur Dankbarkeit. Teilweise hat es aber auch einen merkwürdigen Beigeschmack. Man feiert das Gutmenschentum. Die Bibel spricht manchmal von einem Taumelkelch. Da fühlt man sich gut und bei Kräften, aber man sieht nicht mehr durch, ist nicht mehr nüchtern und merkt nicht, was gespielt wird. Etwas, was auch zu beobachten ist, Angst nebelt Deutschland ein. Das Fremde macht Angst. Die Fremden lösen Angst aus. Je weniger man sie kennt, umso mehr. Ob manche von Ihnen auch Angst vor uns haben oder einigen von uns? Ungewissheit, nicht wissen, worauf das hinausläuft oder hinauslaufen soll, das macht Angst. Und dann gibt es diesen dunklen, braunen Atem aus dem Abgrund der Finsternis, der Hass fördert und Gewalt. Er spielt mit der Angst. Und mit seltsamen Überlegenheitsgefühlen, er heizt Rassismus an. Menschen vereinigen sich in diesem braunen Nebel oder laufen mit, weil sie nur dort mit ihren Ängsten und Sorgen gehört, akzeptiert und verstanden werden. Da wird demonstriert, gehetzt, geschimpft. Die Argumente sind grob, teilweise primitiv. Misstrauen wird geschürt, es kommt zu verbaler und physischer Gewalt. Wir müssen feststellen, die todbringende Ideologie des Dritten Reiches ist nicht tot. Sie war es noch nie und sie wird übrigens nicht nur durch Vernunft besiegt. Jetzt sucht und findet sie wieder neuen Nährboden. Was wächst da auf? Die Gefahr der Ausbreitung des braunen Nebels ist groß. Aber es gibt noch verschiedene andere Nebel, neben dem weißen und braunen auch schwarze, grüne und rote Nebelfelder. Jeder ist von seiner Sicht der Dinge eingenommen und auch auf sie beschränkt. Das ist so im Nebel. Was die anderen sehen und befürchten, kann weder wahr noch gut sein, sondern nur falsch und böse. Und die am lautesten nach Toleranz rufen, haben wieder mal selber am wenigsten davon. Ideologie statt Logik bestimmen Denken und Verhalten. Im Land der Denker ist klares Denken gar nicht mehr so gefragt. Befindlichkeiten und Betroffenheiten zählen mehr als Wahrheit, Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse. Das betrifft übrigens auch die Diskussionskultur auf anderen Gebieten unseres Landes und sogar der Wissenschaft. Manchmal scheint es so, als dürfte die Wahrheit gar nicht mehr gedacht und gesagt werden. Sie ist unerträglich geworden bis in die Kirchen hinein. Zweiter Unterpunkt, Individualisierung und Gleichschaltung. Die geistlichen Nebel in Deutschland, die sich auf alles und alle legen, haben zwei scheinbar entgegengesetzte Wirkungen, die doch zusammengehören. Unsere Zeit ist einerseits geprägt von einer starken Individualisierung. Also jeder lebt seinen ganz eigenen Stil. Jeder verwirklicht sich erstmal selbst auf seine Art und Weise. Und gleichzeitig werden die vielen Individuen, Einzelpersonen gleichgeschaltet. Die Individualisierung und scheinbare Vielfalt, in der wir leben, tarnt die Gleichschaltung, die immer weiter vorangetrieben, aber nicht wahrgenommen wird. Ich sage es mal so, jeder Bock darf seine eigenen Sprünge machen, merkt aber nicht, dass er mit anderen zum Schlachthof gefahren wird. Drittens, abnehmende Gottesfurcht. Im Land der Reformation, in dem Luther nach dem gnädigen Gott fragte, also darum gerungen hat, vor diesem heiligen Gott bestehen zu können, in diesem Land wird Gott nicht mehr gefürchtet. Es gibt so wenig Respekt vor Gott, dass viele schon vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Säkularisierung, Verweltlichung. Wir sind ein gottloses Land geworden mit christlichen Restbeständen und wenigen kaum beachteten oder beargwöhnten geistlichen Aufbrüchen. Vielleicht aus Angst unterzugehen, aber auch infolge ihrer kritischen Theologie passt sich die evangelische Kirche immer mehr den gesellschaftlichen Strömungen und Trends an. Sie fürchtet mehr, den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren, als dass sie Gottes Wort fürchtet. So verfällt sie der Selbstsäkularisierung, wird also selber immer weltlicher und verliert zunehmend an geistlicher Substanz. Immer wieder einmal beschäftigt mich ein Wort aus Jesaja 42. Dort steht: Hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Könnte das auch den Zustand unserer Kirche beschreiben? Wir reden und wir schreiben viel, daran ist kein Mangel. Aber haben wir noch ein prophetisches Mandat und prophetischen Durchblick? Oder versehen wir nur noch sozial-ökologische Denkvorlagen mit frommen Zusätzen? Fromme Propaganda statt geistgewirkter Prophetie. Absegnen, was die Gesellschaft vorgibt und fördert und fordert, statt zu sagen, was Gott segnet und auch zu sagen, worüber er zürnt. Politische Korrektheit, nun auch in der Kirche die vorherrschende Benimm-dich-Regel und der edle Maulkorb, den sie stolz mit leisem Jaulen der Umwelt präsentiert. Vierter Unterpunkt, Werteverlust. In dem Maße, wie in unserem Land die äußeren Werte zunehmen, nehmen die inneren ab. Wir können äußeren Herausforderungen materiell noch begegnen. Innere und geistliche Herausforderungen nehmen wir gar nicht mehr als solche wahr. Und wir haben ihnen auch nichts mehr entgegenzusetzen. Der Westen ist innerlich hohl geworden und droht zu implodieren. Der Islam dagegen wird sich seiner Werte und Ziele neu bewusst. Er spürt und verachtet die Dekadenz des Westens. So ist er versucht, erneut die Unterwerfung Europas und nun auch der USA zu versuchen, nachdem er im Mittelalter und im 17. Jahrhundert damit gescheitert ist. Er sieht die Chance für einen neuen Siegeszug. Und darauf bereitet er sich mit verschiedenen, gut überlegten Strategien vor. Der Terror ist nur eine Strategie davon. Migration nach Europa könnte durchaus eine andere sein, eine getarnte Variante des heiligen Krieges, des Dschihad. Jedenfalls kann keinesfalls ausgeschlossen werden, dass versucht wird, die Einwanderung vieler Muslime so zu nutzen und zu steuern. Lösung in Sicht? Was könnte uns helfen? Nur ein reinigendes Feuer und ein reinwaschender Regen von oben. Sonst werden wir wohl in den Abgrund taumeln und es nicht einmal merken. Jedenfalls so lange nicht, bis wir unten angekommen sind und plötzlich alles ganz anders geworden ist. Dieses reinigende Feuer oder dieser reinwaschende Regen kann nur von Gott selber kommen. Wir dürfen und sollten allerdings darum bitten, dass Gott das schenkt. Dann beten wir auf jeden Fall nach seinem Willen. Allerdings wäre so ein mit Feuer getauft werden, wie Johannes der Täufer einmal angekündigt hat, nicht nur eine angenehme Erfahrung. Das wird heiß. Ein Wohlfühlchristentum wird das nicht wollen und ein Wohlstandsevangelium nicht danach suchen. Und ein liberales und nur noch sozial ausgerichtetes Christentum rechnet überhaupt nicht damit, dass Kräfte des Himmels in unsere Welt einbrechen könnten. Und wer diese Kräfte sucht oder vielleicht auch erfährt, wird schnell als Sektierer oder Fundamentalist abgetan. Wenn es menschliche Voraussetzungen für ein neues göttliches Eingreifen gäbe, dann wäre es das Eingeständnis unserer geistlichen Armut, die uns dazu bringt, Gott neu zu suchen. Selig sind, die geistlich arm sind, sagt Jesus. Die wissen, dass sie Gott verzweifelt brauchen. Nein, wir haben Gott eben noch nicht so gefunden, dass wir ihm und seinem Herzen wirklich nahe sind und ihn und seine Absichten verstanden hätten. Ich denke immer, wir leiden unter zwei großen Ahnungslosigkeiten. Die erste, wir sind viel weiter weg von Gott, als wir ahnen. Und die zweite, wir können ihm viel näher sein, als wir ahnen. Es braucht Umkehr, die sein Kommen vorbereitet. Und sein Kommen wird Umkehr und Buße auslösen. Ohne das wird Gottes Reich, Gottes Herrschaft an uns vorübergehen. Wir müssen nicht Angst vor dem Islam haben. Das Christentum ist lahm und lau. Und hier liegt das Problem, nur darin. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dieser Ruf ist immer noch aktuell oder aktueller denn je. Und ich denke, dass Deutschland nichts dringender als eine geistliche Erneuerung braucht. Indem unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße und so weiter, Matthäus 4,17, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden eine Buße sei. Mit diesem Satz begann die Reformation in Deutschland, Luthers erste These. Ich denke, dass nichts anderes wirklich helfen kann. Wir singen vom Lied 262 die ersten beiden Strophen. Zweiter Punkt, was klar ist oder klar sein sollte. Ob Sie meine geistliche Lageeinschätzung teilen oder nicht, in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik möchte ich sagen, menschlich und auch geistlich sollten folgende Punkte unumstritten klar sein oder klar werden und klar bleiben. Erstens, wir sind als Christen wie als Menschen aufgerufen und verpflichtet, Notleidenden zu helfen und sie, wo nötig, aufzunehmen. Zweitens, Gott gebietet in seinem Wort, die Fremden zu lieben wie uns selbst. Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Steht dort. Drittens, Rassismus ist Sünde. Die gegenwärtige Flüchtlingswelle ist geeignet, diese Sünde und Herzenshaltung ans Licht zu bringen. Wo wir das spüren, auch in uns selbst, also zum Beispiel irgendwelche Überlegenheitsgefühle gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, Herkunft und Kultur, haben wir Buße zu tun. Die Menschen anderer Kontinente und Rassen sind genauso nach Gottes Ebenbild geschaffen wie wir. Sie zeigen vielleicht sogar Züge Gottes, die uns fehlen. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Er liebt Vielfalt. Menschen abzulehnen, bloß weil sie anders aussehen, eine andere Herkunft und Kultur haben, bedeutet auch eine Ablehnung des Schöpfers. Rassismus ist eine teuflische Ideologie. Viertens, in der Bibel ist ganz klar und wird Israel immer wieder gesagt, für den Fremden hat dasselbe Gesetz zu gelten wie für den Einheimischen. Er soll an denselben Segnungen Anteil haben und nicht benachteiligt oder unterdrückt werden. Aber er hat auch an dieselben Regelungen und Werte sich zu halten wie die Einheimischen. Sollte das nicht auch in Deutschland Bedingung sein? Ein Gesetz für alle. Anders ist ein geordnetes Zusammenleben nicht möglich. Leider fehlt es hin und wieder an Mut, das einzufordern oder an der Einsicht, sich unseren Gesetzen und Werten unterzuordnen. Fünftens, Gewalt gegen Fremde ist tabu. Und zwar ganz genauso wie Gewalt gegen Einheimische oder Familienangehörige. Es kann und darf nicht sein, dass Unterkünfte für Asylsuchende angezündet werden, selbst wenn die noch leer stehen. Und sechstens, wir haben nicht gegen Menschen zu demonstrieren. Es geht auch zu weit, für Politiker den Galgen zu fordern oder Hassparolen zu rufen und zu verbreiten. Man darf gegen eine bestimmte Politik protestieren. Man darf dunkle Machenschaften an den Pranger stellen. Man darf und sollte sich dagegen zur Wehr setzen, dass wir nach Strich und Faden manipuliert werden, das alles ja. Aber es geht nicht, dass wir gegen Menschen demonstrieren und das vielleicht nur vor ihren Unterkünften oder den Bussen oder Zügen, in denen sie ankommen. Es kommt jetzt ein dritter großer Punkt, Fragen und Beobachtungen. Im Folgenden einige Schlaglichter. Es ist nicht einfach, sie zu sortieren, weil sie in verschiedener Weise zusammengehören, aber eben nur nacheinander genannt werden können. Drittens, erstens, Christen. Es fällt auf, dass viele Flüchtlinge aus Ländern kommen, in die sich der Westen militärisch und auch sonst eingemischt hat. Das betrifft vor allem die Balkanstaaten, Afghanistan, Irak und Syrien. Weniger Eritrea. Was hat der Westen hier eigentlich erreicht oder was wollte er erreichen? Es fällt auf, dass in den Ländern, in die die USA einmarschiert sind oder in denen sie Rebellen unterstützt haben und unterstützen, die Christenverfolgung in hohem Maße zunimmt, beziehungsweise Christen in der Gefahr sind, ausgerottet zu werden. Das betrifft vor allem Afghanistan, den Irak und Syrien, vorher übrigens schon Vietnam. Wenn das die Frucht der Bemühungen eines christlichen Landes ist, wie Sie sich wahrscheinlich verstehen, was ist davon zu halten? Die USA nimmt inzwischen übrigens Flüchtlinge auf, die früher auf ihren Terrorlisten standen. Dagegen stecken sie christliche Flüchtlinge in Internierungslager und schicken sie wieder zurück in den Irak, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tod erwartet. Was steckt hinter der US-Politik wirklich? Es fällt auf, dass Christen, die ihrer Verfolgung durch den islamischen Terror in ihren Ländern entfliehen, hier bei uns weiter der Verfolgung durch Moslems ausgesetzt sind und dagegen nichts oder kaum etwas unternommen wird. Demnach gibt es kein sicheres Land für Christen mehr. Allerdings wird das bei uns kaum thematisiert, wie die weltweite Verfolgung der Christen übrigens auch nicht. Warum eigentlich nicht? Weil es die Geschäfte mit islamischen Ländern stört oder den Dialog mit dem Islam? Oder bahnt sich hier schon die weltweite Christenverfolgung an, die auch vor Deutschland nicht Halt machen wird? Wer kommt? Es fällt auf, dass 80-90% der Flüchtlinge, die hier ankommen, Männer im wehrfähigen Alter von 25 bis 40 Jahren sind. Was ist mit ihren Familien? Was ist mit denen, die sich eine Flucht nicht leisten können, die sie nicht bezahlen können? Wer hilft ihnen? Mehrere Quellen sagen, dass mit den Flüchtlingen 4000 IS-Kämpfer in Europa eingewandert sind. Grotesk die Vorstellung, dass vielleicht auch Sie am Münchner Hauptbahnhof mit Applaus empfangen wurden. Übrigens, Moslems interpretieren unsere Willkommenskultur ganz anders, als wir vielleicht denken. Für sie bedeutet das, Allah hat uns dieses Land gegeben. Und Allah ist nicht der Gott der Bibel. Und die Geistesmacht, die Muhammad in gewaltsamer Weise die Offenbarungen aufgenötigt hat, ist nicht der biblische Erzengel Gabriel. Gewalt und das, was wir heute Terror nennen, ist im Islam schon von Anfang an in die Wurzel gelegt. Warum sieht das keiner? Warum will das keiner sehen und darf das schon fast nicht mehr gesagt werden? Wer die Wurzel kennt, wird sich über die Früchte nicht wundern. Was bedeutet der Islam für Deutschland? Angela Merkel hat eingeladen. Menschen die Tür zu öffnen, ist gut. Dem Islam Tor und Tür zu öffnen nach dem Motto, der Islam gehört zu Deutschland, ist bedenklich. Das ist ein schwieriger Spagat, ich gebe das zu. Ob unsere Bundeskanzlerin weiß, was sie tut? Und wenn sie es weiß, spricht das für sie oder gegen sie? Flüchtlingspolitik. Was wird getan, damit Menschen nicht mehr aus ihren Ländern fliehen müssen? Manche sagen, es ist viel kostengünstiger, den Ursprungsländern der Flüchtlinge so zu helfen, dass die Menschen dort bleiben können und ihr Land aufbauen. Es fällt auf, dass die reichen arabischen islamischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien, keine islamischen arabischen Flüchtlinge aufnehmen. Sie passen nicht zu ihrer Kultur, hört man. Passen sie zu unserer besser? In MENA hat Saudi-Arabien eine Zeltstadt mit über 100.000 Zelten. Die sind klimatisiert, haben elektrische Anschlüsse, Internet, eine feuerfeste Teflonbeschichtung und Zugang zu hunderten Küchen und Sanitäreinrichtungen. Diese Stadt ist über 20 Quadratkilometer groß und kann mit einem Schlag 3 Millionen Menschen aufnehmen. Sie wird auch regelmäßig genutzt, nämlich genau 5 Tage im Jahr. Zum Hadsch, dem islamischen Pilgerfest. Ihre muslimischen Brüder, die fliehen müssen, nehmen sie nicht auf. Stattdessen unterstützen sie die Flüchtlinge in Deutschland, indem sie ihnen 200 Moscheen finanzieren. Was bedeutet das? Ist es da wirklich abartig, hinter diesen Flüchtlingsströmen eine Islamisierungsstrategie zu erahnen? Als eine Hauptursache für die vielen Flüchtlinge wird der IS-Terror angesehen. Der IS oder die ISIS wurde wie vor Jahren die Taliban von den USA aufgebaut. Noch heute unterhalten hohe Regierungsbeamte der USA intensive Kontakte zur Führung der IS. In Interviews wird das freimütig zugegeben, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Ich habe diese Interviews gesehen. Schätzungen besagen, der IS verfügt über 30.000 Kämpfer, 30.000 Kämpfer. Über 60 Länder der Erde haben sich mit dem Ziel verbündet, den IS zu bekämpfen und zu besiegen. Über 60 Länder werden nicht mit 30.000 Kämpfern fertig. Im Gegenteil, der IS versetzt die ganze Welt in Angst und Schrecken und wird zum Global Player. Haben Sie eine Erklärung dafür? Oder darf man hier nicht mehr weiterdenken? Weiter. Die Flüchtlingsströme werden hervorragend organisiert. Sind die Schleuser nur gemeine Geschäftemacher, die die Notlage von Menschen skrupellos ausnutzen? Oder stecken noch andere Kräfte dahinter, die das zumindest unterstützen? Auch bei uns verdienen viele gut daran. Manche sprechen von einer Asylindustrie. Ich habe in den Fußnoten Beispiele. Wobei, wo verdient wird, da bezahlen auch welche dafür. Was soll hier umgeschichtet werden? Wer verfolgt hier welche Interessen? Ein vierter Punkt, Manipulation und Meinungsfreiheit. Was wird überhaupt berichtet? Warum werden bei uns im Fernsehen vorwiegend ankommende Frauen und Kinder gezeigt?
Wie gesagt, 80% der Flüchtlinge sind alleinstehende oder alleinkommende Männer im besten und wehrfähigen Alter. Lesen kann man das hin und wieder. Aber ein Bild lügt so gut wie 1000 Worte. Warum wird über die Demonstrationen falsch berichtet? Warum werden nicht nur Zahlen manipuliert, sondern auch Zitate? Warum muss die Tagesschau, wenn nicht genug Demonstranten für Asylanten kommen, gleich mal Bilder aus einer ganz anderen Lichterkette aus dem Jahr 2003 in ihren Bericht hinein manipulieren, um die gewünschte Botschaft zu vermitteln? Was bedeutet es, dass in unserem Land so manipuliert und die öffentliche Meinung so gesteuert wird? Warum werden gewisse Gewalttaten immer wieder berichtet und andere mehr oder weniger verschwiegen? Ist nur rechte Gewalt böse und linke harmlos? Warum ist linke Hetze salonfähig und wird sanktioniert, auch bezahlt, während gewisse Fragen oder Positionen anderer gleich in die rechtsextreme Ecke gestellt und ohne Diskussion, ohne wirkliches Gespräch abgeschossen werden? Warum diese Manipulationen immer wieder? Wohin sollen wir gelenkt werden? Und warum ist die Wahrheit dafür hinderlich? Ist denen zu trauen, die das Licht der Wahrheit scheuen? Es wird veröffentlicht, woran wir glauben sollen. Es wird verschwiegen, was wir nicht wissen sollen. Ist das Demokratie oder Demagogie? Die Funktion des mittelalterlichen Prangers wird im Informationszeitalter von den Medien übernommen. Bestimmte Personen und Meinungen werden geächtet. Die Neuformatierung der Meinungen und der korrekten Sicht geht bis in die Kirchen und Freikirchen hinein. Ich könnte Beispiele nennen. Die Meinungsfreiheit von vor 25 Jahren weicht immer mehr einer Meinungsdiktatur. Die Bibel kündigt an, dass eine Zeit kommen wird, in der alle dasselbe anbeten und ansonsten vom öffentlichen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Sie spricht in diesem Zusammenhang auch von Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sondern der Lüge glauben. Ist das der Fortschritt, auf den wir zugehen? Fünftens, wo sind wir oder wo sollen wir hingeraten? Angela Merkel meinte in einer Rede im September, Deutschland wird sich in den nächsten Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die Politik hat entschieden, dass Deutschland ein Vielvölkerstaat werden soll. Ist sie dafür gewählt worden? Sehen das die SPD oder die Grünen anders? Ganz bestimmt nicht. Und wenn eine andere Partei das anders sieht, dann wird sie als nicht wählbar und rechtspopulistisch diffamiert. Aber Hand ins Herz, aufs Herz, gibt es eine Partei, bei der man keine Bedenken mehr haben müsste? Was steckt hinter dem allen? Was soll hier vermischt und vereinheitlicht werden? Was sind die eigentlichen Ziele? Wenn man sich schon mal mit einigen anderen Hintergründen beschäftigt hat, ist es da völlig aus der Luft gegriffen zu vermuten, hier könnte auch die Strategie dahinter stehen, ein gewisses Chaos zu erzeugen, um auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung einen weiteren Schritt voranzukommen. Das Prinzip Teile und Herrsche ist so neu nicht. Eine Strategie wäre auch, man bringe zwei Parteien gegeneinander auf, lasse sie sich bis aufs Messer bekämpfen, vielleicht sogar in einem Bürgerkrieg, und dann trete man als Retter aus dem Chaos auf, indem man allen ein neues System aufdrückt, in dem nun endlich Frieden herrscht und die Machtverteilung nebenbei völlig neu geregelt ist. Das Motto einer verborgenen Weltelite, die nach Weltherrschaft strebt, lautet schon immer Ordo ab Chao, Ordnung aus dem Chaos. Stehen wir vor Umwälzungen in endzeitlichen Dimensionen? Bei allem Problematischen sollten wir uns allerdings immer wieder klar machen, die Flüchtlinge sind Opfer. Opfer. Keiner von ihnen hat sich aus Spaß auf diesen mühsamen Weg gemacht. Und ich schätze mal, dass keiner von uns mit auch nur einem von ihnen tauschen möchte. Und unser Land ist nicht einfach nur Opfer einer Flüchtlingswelle, sondern auch Täter. So sollten wir noch einmal neu auf die Bibel hören, was sie zu dem allen sagen kann und wozu sie uns herausfordert. Aber zunächst singen wir noch einmal 262, die Strophen 4 bis 5. Wir kommen zum vorletzten Punkt, und der letzte ist kurz. Biblische Linien. Erstens Saat und Ernte. Es gibt ein Gesetz, das nicht nur im Garten, sondern fürs ganze Leben gilt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Könnte das zum Beispiel bedeuten, wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten? Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur. Unsere Wirtschaft ist daran gekoppelt. Sie wird von der Waffenindustrie angetrieben. Aber Waffen sorgen nicht nur für Wohlstand, sondern auch für Schmerzen und Tod. Waffen sorgen nicht nur dafür, dass die Wirtschaft kräftig brummt, sondern ebenso dafür, dass es kräftig knallt. Und so ernten wir eben nicht nur Wohlstand, sondern bekommen die Flüchtlinge aus den Ländern, in denen geschossen wird. Saat und Ernte. Ein anderer Punkt. Wir haben uns in Deutschland entschlossen, langsam auszusterben. Wir haben eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt. Wir treiben jeden Tag 10 Schulklassen ungeborener Kinder ab. Jeden Tag 10 Schulklassen. Ich nehme kaum öffentliche Trauer oder Tränen darüber wahr. Höchstens über Schulschließungen. Und nun heißt es, wir brauchen Zuwanderer und laden sie ein. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Noch etwas. Jemand sagte mal, Deutschland hat 6 Millionen Juden in den Tod geschickt. Jetzt bekommt es eben 6 Millionen Araber dafür. Könnte da was dran sein? Vier, zwei, Buße, Wahrheit und Liebe. Wenn für die weltweiten Nöte und die Flüchtlinge nicht nur andere oder gar die Flüchtlinge selbst schuld sind, sondern auch wir daran unseren Anteil haben, dann haben wir uns nicht über andere oder die Flüchtlinge zu empören und zu erheben, sondern uns zu beugen und Buße zu tun. Beugen und Buße tun heißt nicht kuschen und schweigen und alles mitmachen. Es heißt die Wahrheit erkennen und anerkennen und durch sie frei werden und in ihr leben. Es bedeutet Altes nicht mehr denken und tun. Und dafür in Übereinstimmung mit Gottes Willen denken und handeln. In der Bibel gehören Wahrheit und Liebe immer zusammen. Wir sollten den Islam sehen als das, was er ist. Da gibt es nichts zu verharmlosen. Dass Islam Frieden bedeutet und grundsätzlich friedlich wäre, ist sprachlich, historisch wie auch religionswissenschaftlich Unsinn. Einfach nur Unsinn. Wir müssen aber zwischen der Religion und den Menschen bitte unterscheiden. Ganz bestimmt sind die allermeisten Moslems friedliebend und wünschen sich Frieden, ganz genauso wie wir. Das Problem dabei ist, wenn ihre Führer sagen, jetzt ist die Zeit des Dschihad gekommen, dann müssen und werden sich die meisten Moslems umstellen. Und mit dem friedlichen Zusammenleben ist es vorbei. Das müssen wir ganz nüchtern sehen, so tickt der Islam. Trotzdem, wer Jesus nachfolgt, wird die Moslems lieben. Jesus liebt sie auch. Wir sind nicht zur Angst berufen, sondern zur Liebe. Und ich kann die nicht lieben, vor denen ich Angst habe. Wer sich fürchtet und Angst hat, in dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen, sagt die Bibel. Die vollkommene, zum Ziel gekommene Liebe treibt die Furcht aus. Die goldene Regel. Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Also, so wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt sie auch. Das ist das Gesetz und die Botschaft der Propheten. Eigentlich müsste damit alles klar sein, oder? Wenn du Flüchtling wärst, was würdest du dir wünschen? Wie möchtest du aufgenommen werden? Wie möchtest du behandelt werden? Und welche Hilfen bräuchtest du? Mach dir das einfach klar und tu genau das mit denen, die kommen. Viertens, bei dem, was hier weltweit und bei uns abgeht, drängt sich die Frage auf, haben die Politiker und andere die Kontrolle verloren oder ist das bewusst gesteuert? Ich weiß es nicht. Es gibt für beides Argumente. Vielleicht haben die einen die Kontrolle verloren und andere steuern im Hintergrund. Was sagt die Bibel? Sie sagt, was auf der Erde geschieht, kann noch ganz andere Hintergründe haben, nämlich im unsichtbaren Bereich. Und da sind nicht nur Engel Gottes am Werk, sondern auch gewaltige finstere Mächte. Vor allem aber sagt die Bibel, Gott hat die Kontrolle. Er regiert. Es kann nichts ohne seinen Willen geschehen, nichts. Auch die Finsternis kann nicht tun, was sie will, sondern Gott setzt Ort, Zeit und Stunde. Und selbst eine antichristliche Weltherrschaft kann und wird nicht hindern, dass Gott zum Ziel kommt und seine Herrschaft aufrichtet. Wir verstehen jetzt vieles nicht. Klar ist aber in diesem Zusammenhang, Gebet ist wichtiger, als wir denken, weil Gebet gerade in die unsichtbare Welt hinein wirkt. Unsere Welt, die Menschen, auch die Politiker brauchen unsere Fürbitte, vielleicht mehr denn je. Und Gebete können darüber entscheiden, ob Gott durch Gnade oder durch Gericht zum Ziel kommt. Eins von beiden wird geschehen. Gott kommt zum Ziel, entweder durch Gnade oder durch Gericht. Möglicherweise sind die Dinge, die jetzt geschehen, auch Prüfungen Gottes. Und die Frage ist, ob wir uns darin bewähren oder nicht. Fünftens, Gottes Herrschaft bezeugen. Wenn es Gott ist, der regiert und der zum Ziel kommen wird, der Gott der Bibel, dann ist das nicht nur Trost für uns, das auch. Aber wir haben auch den Auftrag, das zu bezeugen. Jesus sagt, mir ist alle Vollmacht, alle Autorität gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Jetzt kommen diese Völker sogar schon zu uns. Manche sind enttäuscht vom Islam und von ihren islamischen Bruderländern. Wir haben jeden Menschen auch in seinem Glauben zu respektieren. Es geht nicht, Notlagen auszunutzen oder Druck auszuüben. Aber wir sind als Zeugen von Jesus Christus berufen. Und wir haben uns nicht vor dem Islam zu beugen und uns dort auch nicht anzupassen. Und wenn die Rheinische Kirche sich gegen die Mission unter muslimischen Flüchtlingen ausspricht, wenn der führende evangelische Bischof Deutschlands im Kuratorium eines Islamzentrums mitarbeitet in München, dann halte ich das für genau die falschen Signale. Da üben sie sich schon mal in Unterwerfung. Und genau das bedeutet das Wort Islam, Unterwerfung. Dieser Christlam, der sich in unsere Kirche einschleicht, also ein Christentum, das den Islam hofiert und sich vor ihm beugt, ist eine Mischung von Naivität, Kapitulation und Verführung. Aus islamischen Ländern wird immer wieder bezeugt, dass Jesus Moslems im Traum erscheint und sie so zum Teil unter lebensgefährlichen Umständen zum Glauben kommen. Wie erscheinen wir Christen den Moslems bei uns? Als die, die sich anpassen und weichen? Als die, die mit Furcht und Hass reagieren? Oder als die, die sie lieben und ihnen die beste Nachricht der Welt nicht vorenthalten? Schluss. Es bleibt dabei, wir sind berufen zur Liebe und zur Barmherzigkeit. Das ist sonnenklar. Und da sind wir als Christen gefragt. Wo wir Liebe und Barmherzigkeit leben, repräsentieren wir Christus. Und es kann sein, dass Christus uns in den Flüchtlingen entgegenkommt, besonders in den Glaubensgeschwistern, den Christen aus dem Nahen Osten. Dem dürfen wir uns nicht entziehen. Und auch Moslems warten auf unsere Liebe. Sie warten darauf, den Gott der Liebe, bei dem es Vergebung gibt und Heilsgewissheit, kennenzulernen und ihm zu begegnen. Wir sind berufen zur Liebe und zur Barmherzigkeit. Wir sind berufen als Zeugen von Jesus in Wort und Tat. Wir sind aber nicht berufen zur Naivität. Das nicht. Jesus sagt, wir sollen wach und nüchtern sein und uns nicht verführen lassen, weder von politischen noch von geistlichen Führern oder Verführern. Wir sind berufen zur Umkehr, nicht zur Gleichförmigkeit und einem stromlinienförmigen Verhalten der Welt gegenüber. Diese Welt und ihre Ordnung wird vergehen. Auch das, was als neue Weltordnung angestrebt wird in der einen Welt, wird vergehen. Gottes Reich, Gottes neue Welt kommt. Und wenn das Chaos zunimmt und beängstigende Dinge geschehen, genau dann sagt Jesus, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für unser Land, für seine Schönheit, seinen Reichtum und seine Möglichkeiten. Wir danken dir für den Frieden, den wir schon so lange genießen dürfen, und für den Wohlstand, der in unserer Welt nicht selbstverständlich ist. Du hast uns so viel anvertraut. Verdient haben wir das nicht. Wir sind nicht besser als andere. Aber du bist gut und großzügig. Bitte vergib, wo wir dich missachtet haben, in Undankbarkeit, in Murren und Meckern, in Gedankenlosigkeit, in Worten und Taten. Wir nennen dir in der Stille, wo uns bewusst ist, dass wir dir nicht entsprochen haben und Vergebung brauchen. Herr, bitte nimm weg, was uns von dir trennt, und gib, was uns mit dir verbindet. Erschaffe uns, Gott, ein reines Herz und erneuere in unserem Inneren einen beständigen, festen Geist. Vertreib uns nicht aus deiner Nähe und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von uns. Wir bitten für die, die fliehen und Schutz bei uns suchen, dass sie finden, was sie wirklich brauchen, äußerlich und innerlich. Auch, dass sie Heimat finden bei dir, ihrem Schöpfer und Erlöser. Wir bitten für uns um Klarheit, um durchzusehen und zu wissen, was zu tun ist. Bewahre uns vor Verführung und Verhärtung, vor falschem Abwarten und vor falschem Aktivismus. Zeig uns unsere Verantwortung im Großen wie im Kleinen, auch unsere Verantwortung für das ungeborene Leben und gegenüber deinem Volk Israel. Für unsere Regierung erbitten wir von dir Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Weisheit. Für die, die uns schützen wollen und sollen, erbitten wir Wachsamkeit und Nüchternheit, offene Augen und Mut. Lass die Pläne der Finsternis sichtbar werden, noch ehe sie ausgeführt werden können. Erbarme dich über dein Volk Israel und seine Nachbarn. Du selbst erst wirst den wahren Frieden bringen. So komm als Friedefürst der Welt. Amen.